Ich bin so leise, jetzt bin ich besser. Wenn das Mikro aus ist und man sagt hier guten Morgen, da kommt man sich so klein vor. Das ist ganz gut. Es gab einmal ein kleines Ameisendorf, in dem alle möglichen Ameisen lebten. Sie hatten sich aus den verschiedensten Kolonien und Bauten zusammengetan, um in friedlicher Einheit zu leben. Es war die reinste Idylle. Am Morgen genossen Nachbarn einen gemeinsamen Tautropfen und auf dem kleinen Dorfplatz tauschten sich die Dorfbewohner über die neuesten Gräser und Blätter aus, die sich auf ihre Trampelpfade gelegt hatten. Es kam jedoch im Laufe der Tage und Wochen zu Problemen. Denn die Ameisen, so unterschiedlich sie waren, begannen darüber zu reden und nachzudenken, wer von ihnen der Schönste, der Stärkste oder der Klügste war. Damit der Streit nicht ausuferte, berief der Bürgermeister eine Dorfversammlung ein, zu der alle geladen waren, um endgültig den Platz eines jeden festzulegen. Viele der Ameisen saßen gleich hinten, wohlwissend, dass sie mit den herausragenderen und charismatischeren Mitgliedern ihrer kleinen Gemeinschaft nicht mithalten konnten. Sie hielten gespannt ihre Augen auf den Eingang gerichtet, um den eintrudelnden Ameisen zuzusehen. Zuerst kamen prächtige, schwarze Ameisen, um in den vorderen Reihen Platz zu nehmen. Ihre Körper glänzten in der Sonne wie Tau auf einer Frühlingswiese und bei manchen schillerten die Flügel wie Regenbogen. Als nächstes kamen kräftige rote Ameisen, gebaut wie Kiesel, mit Beinen so stark wie eine Tannennadel. Darauf folgte eine große und wunderschöne ehemalige Königin. Ihre Antennen wölbten sich leicht und federten elegant im Schritt, während ihre Haltung eine ruhige Majestät ausstrahlte. Der Bürgermeister räumte die vordersten Reihen gerne frei für so wunderschöne und beeindruckende Ameisen. Der Strom der einzelnen Ameisen war noch nicht abgebrochen, als auf einmal alles still wurde und selbst den schönsten Ameisen der Atem stockte. So etwas Herrliches hatten sie noch nie gesehen. Vor ihnen schwebte aus der Luft ein gewaltiges Wesen herbei und landete durch das offene Dach mitten im Raum. Die Beine, atemberaubend lang, strahlten trotz ihrer sehnigen Eleganz eine beeindruckende Kraft aus. Der Leib war schlank, jedoch riesig und glänzend, zugleich jedoch mit einem sanften Flaum behaart. Die Augen leuchteten und erfüllten den Raum mit Majestät und Präsenz, der Kopf war weit über alle Ameisen erhoben. Und die Flügel erst, gewaltig und königlich, ihre Farben brannten förmlich in den Augen und ließen das farbenfrohe Schauspiel der Ameisen wie ein mattes Grau erscheinen. Die leichte Transparenz ermöglichte es, dass die Sonne durch die Flügel hindurch den Raum in noch nie dagewesenen Glanz und Farbenpracht erfüllte. Alle Ameisen waren sich einig. Dieses Wesen, was immer es war so schön, dass all ihre Bemühungen hinfällig waren. Wer konnte sich damit vergleichen? Wie könnte sich noch irgendjemand damit brüsten, der Schönste, der Stärkste oder der Klügste zu sein? Im Gegensatz zum Schmetterling verblassten sie alle. Und das, obwohl der Schmetterling sie alle mit in seine Farben eintauchte. So ähnlich ist es auch mit uns. Im Vergleich mit Jesus verblassen wir alle. Und Jesus ist uns in seiner Herrlichkeit so weit überlegen, dass auch der Schönste, der Reichste, der Größte, der Klügste unter uns nicht mehr ist als ein Staubkorn. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wenn man so darüber nachdenkt, wieso haben wir überhaupt Unterschiede zwischen Personen? Wieso sehen wir eine Person mehr an und eine andere weniger? Wenn wir Jesus kennen, wenn wir seine Herrlichkeit erkannt haben, dann sollte es eigentlich in uns keinen Reiz mehr geben, die Person als in irgendeiner Stellung anzusehen. Und das soll das Thema von heute sein. Der Glaube sieht die Person nicht an. Und ich möchte jetzt dazu den Bibeltext vorlesen mit euch und ich bitte euch dazu aufzustehen, wenn wir das Wort Gottes hören. Jakobus 2, Vers 1 bis 7. Meine Brüder, verbindet den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht mit Ansehen der Person. Denn wenn in eurer Versammlung ein Mann käme mit goldenen Ringen und in prächtiger Kleidung, Es käme aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung. Und ihr würdet euch nach dem umsehen, der die prächtige Kleidung trägt, und zu ihm sagen, setze du dich hier auf diesen guten Platz. Zu dem Armen aber würdet ihr sagen, bleibe du dort stehen oder setze dich hier an meinen Fußschemel. Würdet ihr da nicht Unterschiede unter euch machen und nach verwerflichen Grundsätzen richten? Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, dass sie reich im Glauben würden und Erben des Reiches, das er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet. Sind es nicht die Reichen, die euch unterdrücken, und ziehen nicht sie euch vor Gericht? Lästern sie nicht den guten Namen, der über euch ausgerufen worden ist? Soweit das Wort. Ihr könnt euch setzen. Und ich möchte zu Beginn auch nochmal beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wort. Danke, dass du so ein guter und gnädiger Gott bist und dass wir aus deinem Wort so viele Schätze ausheben dürfen und so viel lernen dürfen. Danke, Herr, dass du es erst niederschreiben lassen für uns, damit wir daraus ermutigt, erbaut, ermahnt und ja, zurechtgewiesen werden, je nachdem, wie du es brauchst. Und ich bitte dich, dass du heute meine Worte führst und schenkst, dass das, was von dir ist, in den Herzen bleibt und das, was nicht von dir ist, unter den Tisch fällt und verloren geht, damit nur du groß gemacht wirst. Herr, um dich soll es gehen, um dein Reich, um deine Gerechtigkeit und um deine Ehre. Gepriesen sei dein Name. Amen. Der Text selbst ist eigentlich recht eindeutig. Wir sollen die Person nicht ansehen und den Reichen nicht besser behandeln als den Armen. Erst recht, wenn gerade die Reichen so oft darauf aus sind, sich auf Kosten der Armen zu bereichern. Also eigentlich recht geradeaus dieser Text. Da gibt es nicht so viel Interpretationsspielraum. Die Bedeutung ist naheliegend. Der Reiche und der Arme sind nicht gesondert zu behandeln. Und wenn ich jemand besser behandle, dann doch eher den Armen, denn ihm ist das Reich Gottes zugesagt. Also wenn jemand die erste Reihe kriegt, dann die Armen. Bei der Predigtvorbereitung stellte sich mir dann die Frage, wie kann ich über diesen Text predigen? Haben wir das Problem bei uns, dass die Reichen auf die Armen herabschauen oder die Menschen hier, die Reichen, bevorzugen die Armen nicht? Wenn ich so in den Saal schaue und auch die Leute anschaue, von denen ich ungefähr weiß, wie sie finanziell situiert sind, dann sehe ich da nicht so sehr den Unterschied. Hier sitzen Arm und Reich nebeneinander und unterhalten sich miteinander. Es ist kein Problem, also jetzt gerade unterhält sich keiner, ist auch besser so. Aber allgemein, Bernhard und Otto, genau. Ja, unsere Gemeinde ist sogar so vorbildlich, dass bei uns die ersten Reihen immer frei sind. So demütig sind wir, dass wir uns alle hinten hinsetzen. Aber Spaß beiseite. Das Arm-Reich-Problem scheint bei uns nicht so sehr im Vordergrund zu stehen. Aber wir sind nicht frei von diesem Problem, das Jakobus hier beschreibt. Auch bei uns wird die Person angesehen. Und ich bitte euch jetzt in Ruhe über drei Fragen nachzudenken, die ich euch jetzt stellen werde. Und seid ganz ehrlich mit euch selbst. Ihr braucht es nicht rausrufen. Ich will es nicht wissen. Ihr wisst es und Gott weiß es. Aber seid ehrlich mit euch selbst. Wen laden wir nicht gern zum Essen ein? Mit wem wollen wir nicht reden nach dem Gottesdienst? Oder neben wem wollen wir nicht sitzen, wenn wir uns am Sonntag hier in den Saal begeben? Ich denke, dass alle hier aus den verschiedensten Gründen ein paar Leute haben, mit deren Namen sie hier antworten könnten. Ich auch. Die Gründe können vielfältig sein. Der riecht immer so stark. Sie redet so viel. Er weiß immer alles besser. Der hat so viel Erfolg im Leben. Ich weiß einfach nicht, was ich mit dir reden soll. Die beiden sind Ausländer. Er ist zu fromm. Sie ist zu weltlich. Die Gruppe ist mir unsympathisch. Was auch immer. Da gibt es ganz viele Gründe. Natürlich kann es auch triftige Gründe dafür geben, dass man nicht mit jemandem zusammen sein möchte. Zum Beispiel eine tiefe Verletzung, die einem angetan wurde und die niemals ausgesprochen ist und für die niemals um Vergebung gebeten ist. Aber das ist ein anderes Thema. Man kann auch lieber mit anderen Leuten zusammen sein, weil sie gute Freunde sind und man die Freundschaft pflegt. Ich sage nichts gegen Freundschaft, auch das ist ein anderes Thema. Der Punkt ist, dass wir manche Personen bewusst vernachlässigen oder meiden gegenüber anderen. Und die meisten Gründe beziehen sich dabei auf das Ansehen der Person. Ich möchte noch drei weitere Fragen stellen. Mit wem wollen wir unbedingt jeden Sonntag reden? Bei wem fühlen wir uns besonders geehrt, wenn er oder sie neben mir sitzt? Und wem bin ich eher bereit, einen Gefallen zu tun? Auch hier sind die Gründe wieder vielfältig. Ja, den Menschen, den respektiere ich besonders. Oder die weiß so viel. Sie ist immer so charmant. Oder eine gute Stellung bei den Ältesten hilft mir bestimmt. Oder wenn ich mich mit dem Menschen anfreunde, dann bringt mir das auch mehr Einfluss in der Gemeinde. Auch hier gibt es vielleicht triftige Gründe, zum Beispiel tiefe Dankbarkeit für eine große Hilfestellung, die irgendjemand einem mal getan hat, dass man immer wieder zu diesem Menschen hin möchte, um die Dankbarkeit auszudrücken. Aber um die geht's jetzt nicht. Ich denke, auch bei diesen drei Fragen steht am Ende der meisten Fälle das Ansehen der Person. Und ich bin davon überzeugt, dass keiner von uns wirklich frei davon ist. Dass jeder einzelne von uns zumindest eine Person hat und wenn nicht hier, dann woanders, wo dieses Problem auftritt. Jeder von uns bewertet die anderen auf irgendeine Art. Das geschieht automatisch. Und jeder von uns legt darin fest, wie er mit den Personen umgeht und umgehen will. Und das steckt ganz tief in uns drin. Wir sind als Menschen nach dem Sündenfall von innen her so sehr verdorben, dass wir, gerade wenn wir solche Fragen beantworten, vielleicht selbst darüber erschrecken. Gott hat uns nach seinem Bild erschaffen, dass wir vollkommen sind. Aber seit dem Sündenfall ist unser Herz enorm korrupt geworden. Und wir alle jagen dem Wunsch nach, den der Satan Adam und Eva ins Herz gelegt hatte, nämlich, wenn ihr von dem Baum esst, werdet ihr sein wie Gott. Natürlich würde keiner von uns hier sagen, dass wir sein wollen wie Gott. Ich glaube nicht, dass jemand von uns von sich sagt, ich möchte wie Gott sein. Wir glauben an Jesus Christus, der unser Gott und Herr ist, und wir wollen uns ihm demütig unterordnen. Wir haben das die ganze Zeit gesungen heute Morgen und ich bin davon überzeugt, mit aufrichtigem Herzen. Aber dennoch merken wir, dass wir oft Dinge tun und sagen, die vor allem unserem Vorteil dienen. Damit wir Erfolg haben, damit wir gut dastehen, damit wir Einfluss erreichen. Schlussendlich wollen sich unsere Herzen über andere erheben. Und das Ansehen der Person ist ein Werkzeug auf diesem Weg. Und selbst wenn ich es eigentlich nicht will, mein Herz will es doch. Deswegen meide ich bewusst oder unbewusst den einen und gehe bewusst oder unbewusst auf den anderen lieber zu. Denn eine Hand wächst ja die andere. Wisst ihr eigentlich, dass die einzige Hand, die in der Bibel eine andere Hand wäscht, die Hände von Pilatus sind, der seine Hände in Unschuld wäscht, weil er über dem Streit der Juden erhaben bleiben möchte und sich dabei gegen Gott versündigt? Und wie anders ist da unser Herr Jesus, der mit seinen Händen die Füße seiner Jünger wäscht. Und auf ihn wollen wir im nächsten Punkt schauen. Und deswegen haben wir auch so viel über ihn gesungen, dass wir auf Jesus schauen. Denn nachdem wir jetzt gesehen haben, dass der Text auf uns alle zutrifft, dass keiner sich zurücklehnen kann und sagen kann, passt, gib mir nichts an, wollen wir jetzt auf Jesus schauen. Denn Jesus ist unser Helfer. Und er ermutigt uns in dem sehr. Und eigentlich hätte ich es lassen können auch. Jakobus beginnt seine Stelle hier mit einer sehr starken Formulierung. Er schreibt, meine Brüder, verbindet den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht mit Ansehen der Person. Unser Herr, an den wir glauben, ist nicht einfach nur ein Wesen, das uns gleich oder in irgendeiner Form ähnlich ist, Unser Herr Jesus ist der Herr der Herrlichkeit. Jakobus macht diesen Punkt nicht einfach nur deswegen so, weil es sich so gehört. Er sagt nicht, ja, Jesus ist unser Herr der Herrlichkeit, jetzt habe ich meine Pflicht getan, jetzt komme ich zur Ermahnung. Nein, er möchte den Kontrast zwischen Welt und Jesus wirklich deutlich machen. Christoph hat letzte Woche sehr eindrücklich und ermutigend darüber gepredigt, was in den letzten beiden Versen von Kapitel 1 steht. Und am Ende heißt es da, dass wir uns von der Welt unbefleckt bewahren sollen, weil das eine reine und makellose Frömmigkeit vor Gott ist. Und jetzt zeigt Jakobus uns auf, dass unser Glaube ein Glaube an den Herrn der Herrlichkeit ist. Und der Herr der Herrlichkeit ist der Herr der Herrlichkeit, weil er immer und alle Zeit unbefleckt war und ist, weil er sich niemals befleckt hat in der Welt. Wenn wir auf diesen Herrn schauen, auf diesen Herrn der Herrlichkeit, dann verblasst doch alles andere um uns herum. So wie die Ameisen, die auf den Schmetterling gesehen haben, die Unterschiede zwischen sich als belanglos ansehen, so sehen auch wir die Unterschiede zwischen uns als belanglos an, wenn wir auf diesen Herrn der Herrlichkeit sehen. Auch wir können den Unterschieden unter uns in Rang, Namen, Ansehen, Kultur, Intelligenz, Titel und so weiter keinen Wert mehr abgewinnen, wenn wir Jesus ansehen. Unsere Unterschiedlichkeiten verblassen und verlieren vollkommen an Wert, wenn wir sie neben Jesus stellen, der uns alle unendlich weit überragt in Herrlichkeit, in Macht, in Schönheit, in Weisheit und in jeder guten Eigenschaft. Und das ist für uns Christen eine riesige Möglichkeit, denn wir haben den Herrn der Herrlichkeit, um auf ihn zu schauen. Die Welt hat ihn leider nicht. Und Paulus schreibt, dass die Menschen, die Jesus nicht angenommen haben, ihre Maßstäbe für Ehre und Herrlichkeit den Menschen nachbilden oder den Vögeln oder den Landtieren oder den Würmern. Ihr merkt, der Maßstab wird immer weiter nach unten geschoben. In der Evolutionslehre sind wir nicht mehr wert als die Insekten und die Kriechtiere, die in der Erde rumwuseln. Und da kann man doch nicht anders, als die Person anzusehen, ihren Rang und ihren Wert zu beachten. Denn die Überlegenheit kommt aus dem, womit wir uns vergleichen. Wenn ich auf einer Stufe stehe mit Insekten, ja, dann gilt die Rangordnung der Stärksten oder des Klügsten oder was auch immer. Aber wenn wir uns mit Jesus vergleichen, dann gibt's keine Rangordnung mehr. Dann gibt's keine Hackordnung mehr. Dann gibt's nur noch den Herrn der Herrlichkeit. Und deswegen sagt Paulus auch, da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Es gibt keinen Unterschied, der bemerkenswert wäre. Und noch mehr, Jesus ist, da er der vollkommene Herr der Herrlichkeit ist, auch unser vollkommenes Vorbild. Er ist ja nicht nur Mensch geworden zu Gaudi, sondern auch, weil er unser Vorbild sein möchte, dem wir nacheifern sollten als Christen. Deswegen nennen wir uns Christ. Wenn wir also an ihn glauben, dann haben wir in ihm das perfekte Vorbild, um danach zu leben. Denn wenn wir im Geist leben, dann sollen wir auch im Geist wandeln. Und ich möchte jetzt die Zeit nehmen, dass wir zusammen auf Jesus schauen und auf seine Herrlichkeit, damit wir mit Blick auf ihn den richtigen Blick auf uns gewinnen. Kommen wir zum ersten Unterpunkt. Ich sage euch nicht, wie viele kommen, dann bleibt spannend. Vor seiner Herrlichkeit verblasst unsere Person. Ich denke, dass die meisten von uns, wenn sie an Jesus denken, einen jüdischen Mann im weißen Gewand vor Augen haben. Vielleicht einen blonden Mann, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber erstmal nicht viel Besonderes. Ich weiß, dass es mir oft so geht. Und wenn wir an den Herrn der Herrlichkeit denken, dann fällt es uns schwer, wirklich an einen Herrn in Herrlichkeit zu denken. Und damit wird die notwendige Kluft der Heiligkeit zum leicht überbrückbaren Spalt. Und deswegen ist es gut, sich Jesus auch in Herrlichkeit vorstellen zu können. Und das möchten wir machen. Johannes erwähnt in Johannes 12, Vers 41, dass Jesaja Jesus gesehen hat. Er zitiert dort eine Prophetie und sagt, dass Jesaja das gesagt hat, als er auf Jesus blickte. Und wir haben jetzt den großen Vorteil, dass Jesaja beschrieben hat, wie er Jesus gesehen hat. Und ich möchte das jetzt mit euch vorlesen. Das ist Jesaja 6, Vers 1 bis 4. Da beschreibt Jesaja Jesus in seiner Herrlichkeit. Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen, unterhabenen Thron. Und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckten sie ihr Angesicht, mit 2 bedeckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Das ist eine beeindruckende Erscheinung, die Jesaja da sieht. Die Erscheinung ist so beeindruckend, dass Jesaja direkt darauf ausruft, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat, denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen gesehen. Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Als Jesaja Jesus in seiner Herrlichkeit sieht, da wird ihm bewusst, wie unzulänglich und wie klein und wie sündhaft er eigentlich ist. Als er Jesus in Herrlichkeit sah, da wurde er so erschlagen, dass er glaubte, vergehen zu müssen vor dieser Heiligkeit und Herrlichkeit, die unser Jesus innehat. Ebenso ging es Paulus, als er Jesus in Herrlichkeit sah. Auch er wurde zu Boden geworfen. Das Licht von Jesu Herrlichkeit umstrahlte ihn und nachdem Jesus ihn ansprach, konnte Paulus nicht anders als zu zittern vor Angst. Und danach war er 3 Tage lang blind. Den Jüngern Petrus, Jakobus und Johannes ging es ähnlich. Als sie mit Jesus am Berg waren, da leuchtete sein Gesicht auf einmal strahlend hell und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Dabei war Jesus zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht verherrlicht. Sondern es war nur ein Vorschatten seiner zukünftigen Herrlichkeit, seiner jetzigen Herrlichkeit. Aber auch hier fielen die Jünger auf ihre Angesichter und fürchteten sich sehr, als sie die Stimme Gottes schallen hörten. Und Daniel und auch wieder Johannes wurden ohnmächtig, als sie die Herrlichkeit Jesu sahen. Den Herrn der Herrlichkeit zu sehen ist überwältigend. Es ist gut, an solche Berichte zu denken, wenn wir an Jesus denken. Er ist nicht unser guter Kumpel. Er ist unser ewiger und herrlicher Gott. Der Mensch wurde für uns unser bester Freund. Aber er ist der Herr der Herrlichkeit. Und damit uns seine Herrlichkeit noch mehr vor Augen steht, hat Jesus eine ganze Menge an Titeln, sowohl im Neuen als auch im Alten Testament. Er ist der Sohn Gottes. 2. Korinther 1, Vers 19. Er ist der Herr, Philipper 2, Vers 11. Er ist der Alleingewaltige, der König der Könige, der Herr der Herrschenden, 1. Timotheus 6, Vers 15. Er ist der Herr über alle, Apostelgeschichte 10, Vers 36. Der Retter, Philipper 3, Vers 20. Der Löwe aus Juda, Offenbarung 5, Vers 5. Das Lamm Gottes, Johannes 1, Vers 29. Er ist das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte, Offenbarung 22, Vers 13. Und so weiter. Ich käme gar nicht zu Ende, wenn ich jetzt alle Titel aus der Bibel vorlesen würde und dann noch was dazu sagen wollte. Denn die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus ist so unfassbar groß, dass die ganze Bibel und die ganze Schöpfung und alle Christenheit davon Zeugnis ablegen. Und daher möchte ich euch vorschlagen. Nein, ich möchte euch innigst darum bitten, dass ihr und ich, dass wir zusammen die Bibel lesen, und zwar mit Blick auf Jesus. Wie wird unser Herr Jesus beschrieben? Welche Eigenschaften, welche Namen stehen da? Markiert seine Namen, markiert seine Titel, seine Eigenschaften und denkt darüber nach. Schreibt sie euch auf, nehmt euch Zettel mit in die Arbeit oder zu Hause, oder wenn ihr frisch pensioniert seid, dann legt es euch ins Geldtaschel. je öfter wir daran denken und je öfter wir damit uns auseinandersetzen, umso herrlicher wird unser Gott. Und ihr werdet immer mehr staunen, wir alle werden immer mehr staunen vor dieser Herrlichkeit, vor dieser unfassbaren Größe unseres Gottes Jesus. Und auch wir werden dann zusammen mit Thomas auf die Knie fallen und sagen, mein Herr und mein Gott. Und wenn wir diese Herrlichkeit erkannt haben, die Jesus hat, ja, dann verschwinden alle Unterschiede zwischen uns. Dann sind sie nicht mehr relevant. Denn wir glauben an den Herrn der Herrlichkeit. Meine Brüder, verbindet den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht mit Ansehen der Person, denn neben ihm gibt es kein Ansehen, das es wert wäre, angesehen zu werden. Zweiter Punkt. Wenn wir auf Jesus sehen, dann sehen wir aber nicht nur seine Herrlichkeit, sondern auch sein Vorbild, wie schon gesagt. Ich hatte am Anfang schon erwähnt, dass Jesus die Füße seiner Jünger gewaschen hat. Er erniedrigte sich selbst, indem er die Füße seiner Jünger wusch. Er ging dafür auf die Knie, mit den Knien auf dem Staub, er machte seine Hände schmutzig. Und das, obwohl seine Jünger eigentlich anbetend vor ihm auf die Knie gehen sollten. Ja, ich habe gestern in meiner stillen Zeit sogar gelesen, Jesus wusch sogar Judas die Füße, obwohl er bereits wusste, dass er ihn verraten würde. Jesus hat sich vollkommen erniedrigt und er hat keinen Unterschied zwischen irgendwelchen Personen gemacht. Er kam als Baby in einem Stall zur Welt und seine ersten Besucher waren arme Hirten und reiche Waisen aus der Fremde. Er war Gast bei offensichtlichen Sündern und bei öffentlichen Größen. Er unterhielt sich mit den Verstoßenen und mit den Angesehenen gleich. Er berührte sowohl die abstoßend Kranken als auch die Gesunden. Er machte keinen Unterschied zwischen Frauen und Männern. Er verkündete das Evangelium Samaritern und Juden. Er stand schweigend vor einem König. Er stand schweigend vor dem Pöbel. Er hatte Freunde in jeder Gesellschaftsschicht und hielt mit seinen Worten nicht zurück, egal ob vor ihm einer vom Hohen Rat oder aus der Unterschicht stand. Er heilte Kranke aus der römischen Besatzermacht, er heilte Kranke aus der jüdischen Oberschicht, er heilte Kranke aus der Mittelschicht, er heilte Kranke aus der Armen- und Unterschicht, er heilte sogar die ausgestoßenen Kranken, die keiner anschauen wollte. Jesus sah nie die Person an, sondern immer das Herz. Und wenn der Herr der Herrlichkeit keinen Unterschied zwischen Personen macht, wieso sollten dann wir Unterschied zwischen den Personen machen? Er ging beim Teich Bethesda umher und da muss es gestunken haben wegen all der Krankheiten. Was die für Krankheiten früher hatten, die wir heute gar nicht mehr so haben. Er war immer umgeben von Menschen der verschiedensten Schichten und Klassen und Stufen. Reich, arm, klug, dumm, angesehen, verachtet, beliebt, verhasst, egal. Wenn Jesus die Menschen sah, dann sah er nur Schafe, die einen Hirten brauchten, Sünder, die einen Retter brauchten. Sollen wir da einen Unterschied machen? Als Jesus die Füße seiner Jünger gewaschen hatte, sagte er, denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Meine Brüder, verbindet den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht mit Ansehen der Person, denn er hat gezeigt, was es heißt, fromm zu leben. Doch das sind nicht die einzigen beiden Gründe, wieso unser Blick auf Jesus uns dazu antreibt, nicht die Person anzusehen, sondern den Menschen an sich. Wenn wir die Herrlichkeit unseres Herrn ansehen und dann auf sein Vorbild schauen, dann können wir nicht anders, als zu erkennen, dass wir im Gegensatz zu ihm eigentlich nichts sind. Wer sind wir schon im Vergleich zu Gott, im Vergleich zu Jesus? Er ist so viel demütiger als wir. Wir können nicht einmal ansatzweise annähernd unser Ansehen so gering machen wie er. Und wie viel herrlicher ist er als wir? Wir können nicht einmal ansatzweise annähernd unser Ansehen so hoch machen wie er. Wie könnten wir uns auf irgendetwas herausreden in unserem Verhalten, wenn wir Jesus ansehen? Er ist so unendlich viel herrlicher als wir und er ist so unendlich viel demütiger als wir. Und das zeigt uns nur umso mehr, wie klein und unzulänglich und unvollkommen und unbedeutend wir eigentlich sind im Vergleich zu Jesus. Aber das soll jetzt nicht entmutigen. Das soll nicht mit dem Finger auf uns zeigen und sagen, ihr seid alle Pfeifen. Nein, überhaupt nicht, sondern vielmehr soll es uns darüber staunen lassen, wie groß und wie gnädig unser Gott eigentlich ist. Welcher Bundeskanzler, welcher Präsident, welcher König, was auch immer, würde uns jetzt die Füße waschen, geschweige denn für uns sterben? Ich glaube, kein einziger. Der Schöpfer des Universums, der Herr der Herrscher, der König der Könige, er hat's getan. Jesus ist für uns Sünder, für uns nichtige Menschen gestorben. Ja, was ist ein Mensch wert, dass Gott für ihn sterben würde? Offensichtlich sein Leben. Das ist doch unfassbar. Das ist unvorstellbar, wie groß und gnädig unser Gott ist, obwohl wir so sind, wie wir sind. Aber genau das ist das Evangelium. Unfassbar und unfassbar herrlich. Jesus, der Herr der Herrlichkeit, er starb für uns Sünder. Und wer immer an ihn glaubt, wird gerettet werden. Wer an ihn glaubt, wird wiedergeboren zu einem neuen Leben und als neuer Mensch, als eine neue Schöpfung. Und dabei passiert etwas außerordentlich Faszinierendes. Denn durch sich selbst, durch sein Opfer am Kreuz, hat Jesus uns mit Gott versöhnt. In Kolosser 1, Vers 21 bis 22, da heißt es, dass wir durch Jesus heilig und tadellos und unverklagbar dargestellt sind vor Gott. Ist das nicht gewaltig? Indem wir durch Glauben aus Gnade wiedergeboren sind zu einem neuen Leben, sind wir vor Gott, dem Vater, heilig, tadellos und unverklagbar. Er, der Herr der Herrlichkeit, hat seine Herrlichkeit auf uns alle gelegt. Jeder Einzelne, der glaubt, jeder wiedergeborene Christ, jedes Kind Gottes ist heilig. Und das gilt besonders für dich, wenn du damit kämpfst, dass du Sünder bist. Wenn du damit kämpfst, dass du glaubst, ich bin der Schlechteste von allen. Dann gilt die Herrlichkeit des Herrn Jesus für dich. Und sie sagt uns, es gibt keinen Unterschied. Wenn wir also die Gemeinde sehen, wenn ich jetzt hier reinschaue und euch anschaue, dann sehe ich keine Menschen mit verschiedenen Rängen, verschiedenen Berufen, verschiedenen finanziellen Statusse, keine Ahnung, oder Ehren oder Eigenschaften oder Gerüchen. Nein, ich sehe Jesus. Und wir sehen Jesus, wenn wir in die Gemeinde schauen. Denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne und Töchter Gottes in Christus Jesus. Denn ihr alle, die in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist weder Jude noch Grieche, noch Österreicher, noch Holländer, noch Deutscher. Da ist weder Knecht, noch Freier, noch Angestellter, noch Chef. Da ist weder Mann, noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Wie sollten wir da noch die Person ansehen können, wenn wir an Jesus glauben? Meine Brüder, verbindet den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht mit Ansehen der Person. Denn durch Jesus sind wir alle, die wir glauben, herrlich. Und zwar auf einer Stufe, die wir uns gar nicht vorstellen können. Es ist kein Unterschied mehr da. Durch Jesus sind wir alle reich gemacht. Erben des Reiches des Allerhöchsten. Und das bringt mich zum dritten Punkt. Denn genau das ist es, was Jakobus in seiner Textpassage ab Vers 5 auch schreibt. Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, dass sie reich im Glauben würden und Erben des Reiches, das er denen verheißen hat, die ihn lieben? Wenn ich diesen Satz lese oder wenn ich ihn gelesen habe, dann stellte sich mir unweigerlich die Frage, ob Jakobus hier meint, dass nur die armen Leute gerettet sind. Könnten Reiche nicht auch Christen sein? Natürlich können reiche Menschen auch Christen sein. Ich kenne sogar einige reiche Christen. Ich kenne sogar einen sehr, sehr reichen Christen. Aber es ist für einen Reichen deutlich schwieriger, Christ zu werden. Denn Jesus selbst sagt, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Und das liegt daran, dass derjenige, der viel hat, weniger Notwendigkeit sieht, zu Gott zu kommen. Wer viel hat, der schaut auf sein Eigentum, der holt sich seinen Wert daraus. Das bezieht sich jedoch nicht nur auf Geld und Besitz, sondern auf alles, wovon wir viel haben oder viel zu haben glauben. Ruhm, Wissen, Ansehen, Freunde, egal. Was immer wir im Überfluss haben, wird schnell zu etwas, auf das wir uns verlassen und auf das wir uns ausruhen. Und wenn das passiert, dann verlassen wir uns nicht mehr so sehr auf Jesus. Viel schlimmer ist das für Ungläubige, die Jesus ja noch gar nicht kennen. Sie haben nur das, worauf sie sich verlassen können. Und sie müssten, um zu Jesus zu kommen, die Sicherheit auf das, worauf sie sich verlassen, loslassen. Und das ist schwierig. Aber wer an Jesus glaubt, wer also zu Jesus gekommen ist, der hat erkannt, dass nur Jesus wirklich Sicherheit geben kann. Ein Christ hat erkannt, dass er sozusagen geistlich arm ist, so wie Jesus es auch in den Seligpreisungen sagt. Denn wir wissen, dass wir Jesus nichts anbieten können. Und wie auch? Er ist der Herr der Herrlichkeit, weit über uns erhaben. Er ist der Herr der Herrlichkeit, viel demütiger, als wir es hier sein könnten. Er ist der Herr der Herrlichkeit, der uns die Herrlichkeit gab. Wir haben nichts zu bieten vor diesem allmächtigen Gott. Wer zu Jesus kommt, ist ein Bettler vor Gott. Wir sind alle Bettler vor Gott. Und wir sollen erkennen, dass wir arm sind, dass wir alle arm sind vor Gott. Und vor Gott sind alle ursprünglich mit schäbiger Kleidung bekleidet. Und wir kommen alle runtergekommen und schmutzig in das Reich. Doch er macht uns neu und im Himmel wird er uns mit neuen Festgewändern überkleiden. Wie wenig Raum bleibt da noch für uns, um uns über andere zu erheben oder andere höher anzusehen? Wir sind doch allesamt Bettler vor Jesus Christus, abhängig von seiner Gnade. Und wer das nicht sieht, wer das nicht erkennt oder auch nicht erkennen möchte, der steht auf einer sehr gefährlichen Position. Diejenigen, die sich für reich halten, egal auf welchem Gebiet, die sind es, die sich gegen Gott auflehnen. Lästern sie nicht den guten Namen, der über euch ausgerufen worden ist? Am schlimmsten sind die dran, die sich selbst geistlich für reich halten, geistlich hochmütig sind. Christoph hat letzte Woche kurz darüber gesprochen und gesagt, dass er daran schuldig geworden ist und ich möchte mich dort anstellen. Auch ich bin viel zu oft daran schuldig geworden, geistlich hochmütig zu sein. Und gerade wir Lehrer und Prediger, die wir hier oben stehen, stehen in einer großen Gefahr, uns besser zu fühlen oder zu wissen, wer es besser drauf hat als andere. Dabei haben wir nichts, was uns vor Gott hervorhebt. Gar nichts. Ein Christ hat nichts, das ihn von der Gemeinde abhebt, nichts, das ihn besser macht. Wir sind alle durch die Herrlichkeit Jesu herrlich gemacht und wir sind alle Bettler vor Gott. Damit möchte ich zum Schluss kommen und die drei Punkte heute nochmal vor Augen halten. Erstens, wir sind alle schuldig, wenn es darum geht, die Person anzusehen. Ohne Ausnahme. Jeder in einem anderen Grad, jeder aus anderen Gründen, aber jeder ist schuldig. Zweitens, unser Glaube an den Herrn der Herrlichkeit sollte uns jedoch davon frei machen. Und er macht uns davon frei. Denn die Herrlichkeit Jesu ist viel, viel höher als unsere jemals sein könnte. Und so tritt unsere Stellung und unsere Ehre völlig in den Hintergrund. Ja, selbst die Queen, die heute offiziell als längste Monarchin regiert, ist nicht so viel wert, wie Jesus in seiner Herrlichkeit jemals ist. Außerdem hat Jesus, der Herr der Herrlichkeit, seine Herrlichkeit verlassen, um sich unter uns alle zu demütigen. Und wir wollen es ihm nachtun. Und Jesus hat seine Herrlichkeit auf uns alle gelegt, die wir an ihn glauben. Und damit gibt es keinen Unterschied mehr. Und drittens, wir sind alle Bettler vor Gott und wir sind alle von Jesus abhängig. Und daher sollten wir nicht die Person ansehen, aus welchem Grund auch immer. Es gibt keine Berechtigung mehr dazu. Wer an Jesus glaubt, der hat keinen Grund, in irgendeiner Weise die Person anzusehen, außer als Kind Gottes, wenn es gläubig ist, und als Schaf, das einen Hirten braucht, wenn es nicht gläubig ist. Denn wieso sollten wir auf den Rang oder den Reichtum einer Person schauen, wenn wir doch viel besser auf die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus schauen? Und besser noch, wenn wir an Jesus glauben und wenn wir diese Herrlichkeit bekommen haben, dann haben wir so viel mehr, als wir jemals irgendwie ausnutzen könnten und gebrauchen könnten und verwenden könnten. Wir können alles weitergeben. In Lukas 14 sagt Jesus: Wenn du ein Mittags- oder Abendmahl machst, so lade nicht deine Freunde, noch deine Brüder, noch deine Verwandten, noch reiche Nachbarn ein, damit nicht etwa auch sie dich wieder einladen und dir vergolten wird, sondern wenn du ein Gastmahl machst, so lade Arme, Krüppel, Lahme, Blinde ein, so wirst du glückselig sein, denn weil sie es dir nicht vergelten können, wird es dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Wir haben alles von Jesus. Wir können alles weitergeben. Es gibt kein Ansehen der Person. Meine Brüder und Schwestern natürlich, verbindet den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht mit Ansehen der Person. Amen.